Liebe Gemeinde, es ist mir einfach ganz tief ins Herz gelegt, fast unmöglich, mich dagegen zu wehren. Ich will mich auch gar nicht mehr wehren. Jedenfalls ist da die Sehnsucht, Gottes Stimme zu hören, die Sehnsucht, von ihm angerufen zu werden, der Wunsch, von ihm gebraucht zu werden. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Hat das jeder Mensch? Ich glaube, das hat nicht jeder Mensch. Es wäre eine spannende Sache, wenn wir uns jetzt mal hier zusammensetzen könnten, uns darüber auszutauschen. Wie geht dir das mit der Stimme Gottes und dieser Sehnsucht danach? Vielleicht könnt ihr das zu Hause mal machen. Kinder fragen ihre Eltern, wenn die überhaupt noch da sind. Die Kinder jetzt, weil die vielleicht schon was anderes machen. Mach das mal zum Gesprächsthema. Kennst du diesen Wunsch nach der Stimme Gottes? Vielleicht sogar einen brennenden Wunsch. Kennst du den Schmerz, wenn du den Eindruck hast, Gott schweigt? Kennst du diese Aufregung, wenn du den Eindruck hast, der spricht, Gott wendet sich mir zu, das kann doch kein Zufall sein, zu mir, einem Erdenwurm, das hat er doch so geordnet, da hat doch Gott seine Finger im Spiel, oder nicht? Und dann empfindest du höchstes Glück. So ist es jedenfalls bei mir. Ich bin aber sicher, das ist nicht bei allen meinen Mitmenschen so. Für mich, und das ist mein erster Gedanke in dieser Predigt und ich finde nicht unwichtig, steckt in dieser Sehnsucht bereits Berufung. Ich werde oft gefragt, warum bist du Pastor geworden? Hast du eine Berufung erfahren? Und dann kann ich von Begegnungen sprechen, vielleicht von Dingen, die mir Spaß machen, vielleicht auch von Bestätigung hier und da, aber eigentlich sollte ich vor allem von Sehnsucht reden und von Schmerz. Ich habe den Eindruck, meine Berufung zum Pastor, wenn ich das überhaupt so nennen darf, weil Berufung, das klingt so groß, aber dass ich eben jetzt hier stehe, ist entstanden aus dem tiefen Wunsch, die Stimme Gottes zu hören, aus dem Wunsch, mein Ohr an seinem Herzen zu haben, dem Eindruck, da kann mir eigentlich nichts Größeres, nichts Besseres passieren, als genau das zu tun, was er will, zu sagen, was er Gottes. Die Ruach ist weiblich, also männlich und weiblich, das ist nicht das Thema. Aber diese Sehnsucht, von Gott angesprochen zu sein, dem bin ich hinterhergestolpert. Ich glaube, das ist meine Berufung. Und der Rest war Abenteuer und beides, Glück und Enttäuschung und Erfüllung und zugleich immer auch ungestillte Sehnsucht. Habe ich da eine himmlische Stimme gehört? Nein. Habe ich ein besonderes Wunder erfahren? Nein. Wusste ich immer genau, wo ich hingehen soll? Und nein. Hier bin ich, Herr, mit meinem Zweifel, mit meinen Macken, mit meiner Bockigkeit, mit meinem Schmerz, vor allem aber mit meiner Sehnsucht. Kannst du was draus machen? Dann bitte, hier bin ich. So in der Art zu beten, so habe ich meine Berufung immer wieder durchbuchstabiert. Ich bin groß geworden in einem Umfeld, wo Berufung ganz hoch im Kurs stand. Und viele haben darunter verstanden, Gott spricht aus dem Himmel klar und deutlich. Und du musst hören, wenn du vielleicht eine besondere Berufung hast zum Hören auf Gott oder wenn du dich besonders heilig verhältst. Ich erinnere mich an eine Fastenwoche, wo ich wirklich versucht habe, Gottes Stimme zu hören, das eindeutige Wort von Gott. Aber erlebt habe ich das so nicht. Und wenn ich dann die Bibel aufgeschlagen habe, Gott redete zu Mose, zu Samuel, zu Abraham, zu Hesekiel, um den es gleich geht, da scheint das so klar. Da hören die eine Botschaft und da richten sie sich dran aus und die geben sie weiter und verlassen sich drauf. Und das kann einen dann schon auch frustrieren. Denn bei mir und den meisten anderen, die ich kenne, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, Tasten, Unsicherheit, Erfolgserlebnisse, aber auch Scheitern, der Versuch, sich neu auszurichten. Und spannend, wenn ich daraufhin neu die Texte lese, Abraham, immer wieder Zweifel. Habe ich mich da vielleicht verhört, Gott? Die Antwort lässt so lange auf sich warten. Das Volk Israel, 40 Jahre im Kreis rumgelaufen, der Berufung Gottes hinterher. Man kann sie durchgehen, die kleinen und großen Berufenen der Bibel. Und ehrlich gesagt, mittlerweile, je lauter einer sagt oder sie, ich weiß genau, was Gott gesagt hat, umso misstrauischer werde ich. Das kam mir als erstes in den Sinn, als ich den Text für heute gelesen habe. Ein Berufungstext. War eigentlich schon im letzten Jahr vorgesehen für diesen Sonntag im Kirchenjahr, kurz vor der Passionszeit. Da kam er nicht dran. Wir nehmen ihn heute aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 2 und 3, einige Verse. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, stell dich auf die Füße. Ich will mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf den heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht der Herr. Sie gehorchen oder sie lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du, Menschenkind, sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Und er sprach, tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie vor mir aus und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israels. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie. Und sie war in meinem Mund so süß wie Honig. Soweit der Text. Die Berufung fängt da nicht erst an und sie ist da auch noch nicht ganz zu Ende. Geht ein bisschen länger. Ein fremder Text und das ganze Buch Hesekiel ist insgesamt auch nicht so ganz einfache Kost, buchstäblich. Aber vielleicht merken wir doch, wie der Geist Gottes anfängt, dadurch zu reden. Das wäre jedenfalls mein Wunsch. Rechnen wir mal damit. Eine erste Beobachtung, Hesekiel oder Ezechiel soll aufstehen. Menschenkind, stell dich auf die Füße. Hey, ich will mit dir reden. Stell dich hin. Eine Gotteserscheinung, da wird man üblicherweise ganz klein. Eine Theophanie, wie die Theologen sagen, da kommt schon Angst auf. Das kennzeichnet geradezu eine Gotteserscheinung. Kann man ja auch verstehen. Gott ist da. Da gibt es allen Grund, in sich zusammenzusinken. Wer bin ich denn, dass der lebendige Gott mit mir reden will? Aber hier, hey, mach den Rücken gerade. Rede. Steh auf. Ich will mit dir reden. Man hat fast den Eindruck, Gott will auf Augenhöhe mit einem Menschen sein. Und es heißt, als er so mit mir redete, da kam der Geist Gottes in mich und stellte mich auf meine Füße. Allein kann Hesekiel das gar nicht. Um aufrecht vor Gott zu stehen, braucht er Gottes Geist, diese Unterstützung. Gott will einen aufrechten Propheten. Gott will ihn stehend. Gott macht seinen Mann, seinen Menschen nicht klein, sein Menschenkind, wie es da immer heißt. Als sollten sie Auge in Auge einander gegenüberstehen, Hesekiel und sein Gott. Jedenfalls ein gebückter Prophet, das passt nicht zu dem Auftrag, den er gleich bekommt. Und vielleicht passt es auch überhaupt nicht dazu, wenn Gott Menschen schickt, dass die sich selbst klein machen. Möglich, dass Gott uns lieber aufrecht sieht als gebückt. Wir haben vor einiger Zeit in der Gemeinde über das Thema Mündigkeit gesprochen. Wir dürfen mündig glauben, ein Wert, den wir in unserer Tradition besonders betonen, der in der Glaubenstaufe zum Ausdruck kommt. Und ich denke, hier spiegelt sich davon was wider. Ich möchte mit dir reden. Ezekiel, Daniel, Carola, Petra, Angela. Ich gehe jetzt all eure Namen durch. Erheb dich. Sei mein Gegenüber. Wir wollen mal miteinander reden. Ob das so gemeint ist? Gott will ein mündiges Gegenüber, keinen kleinen Wurm, keine, die sich ihre eigenen Wünsche und Ziele zerreißt und vergisst. Gott ruft Hesekiel aus einem guten Grund. Jetzt soll er sich hinstellen vor seinen Gott. Gar nicht einfach, nachdem Hesekiel vorher im ersten Kapitel ist das ausführlich ausgeführt, die ganze Größe und Herrlichkeit Gottes zu sehen bekommen hat. Und jetzt muss ihm das extra gesagt werden, steh auf. Und Gott hilft ihm selbst auf, er richtet seinen Propheten auf. Ist das vielleicht ein Missverständnis, dass wir immer kleiner werden müssen und Gott in uns größer? Ist das vielleicht ein Missverständnis, Gott, also wenn Gott ruft, wenn Gott beruft, dass das bedeutet, Martin, du kannst jetzt nicht mehr länger deine Ziele und deine Wünsche, du musst jetzt kleiner, Gott muss größer. Ist das ein falscher Ansatz? Ich bin Gott gar nicht recht, wie ich bin. Womöglich will Gott mich so mit allem, was ich bin und habe, in seinen Dienst stellen. Und trotzdem darf ich aufrecht vor ihm stehen. Kann das sein? Nur ein Gedanke, eine Idee, wie man das vielleicht auch hören kann. Ich habe vor 2 Wochen einen Vortrag gehört über jüdische Schriftauslegung, natürlich nur per Zoom. Aber mir wurde wieder mal klar, wir haben den ersten Teil der Bibel nur geliehen von unseren jüdischen Schwestern und Brüdern. Die sind schon viel länger damit unterwegs. Als Menschen mit einer anderen Tradition, aus einem anderen Jahrhundert, ohne die jüdischen Riten ständig zu leben, da müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir mit diesen Texten umgehen. Überheblichkeit ist da absolut fehl am Platz. Wir können viel von denen lernen, die schon viel länger mit diesen Schriften unterwegs sind. Überheblichkeit ist für Christen fehl am Platz. Und ein entscheidender Unterschied zwischen jüdischer und christlicher Schriftauslegung scheint mir zu sein, vielleicht der Unterschied, Christen fragen oft nach der Wahrheit, nach dem eigentlichen Sinn hinter dem Text oder hinter den Texten. So nach dem Motto, ich mache jetzt so ein paar Methoden, ich übersetze und gucke, ob es auch der richtige Text ist und ich gucke mal, wer hat da so mitgeschrieben und wenn ich das so richtig weiß und mich mit den Riten von damals beschäftige, dann kann ich irgendwann sagen, das ist der Sinn. Noch schlimmer, ich nehme den Text zur Hand und ich weiß eigentlich schon, was so im Großen und Ganzen Gottes Anrede ist. Und ich gucke jetzt, in wie und in welcher Weise bestätigt jetzt dieser Text das Evangelium oder die Botschaft. Wie finde ich denn das wieder, was ich sowieso schon weiß? Im Judentum funktioniert das so nicht. Da gibt es die Vorstellung, jeder Text in der Bibel ist auf 70 verschiedene Weisen auszulegen. Manche sagen auf unendlich viele Weisen. Und diese Weisen können sich widersprechen. Das ist gar nicht schlimm, das kommt vor. Warum? Weil Gottes Wort so reich ist, so wertvoll, so groß. Welcher Mensch könnte sich zumuten, sich aufschwingen, um zu sagen, dieser eine Sinn wohnt im Wort inne. Das ist die Wahrheit hinter dem Text. Und dann klappst du die Bibel zu und predigst deine Wahrheit. Typisch für Bibellektüre im Judentum ist die Überzeugung, das Wort Gottes kann uns immer wieder überraschen. Sein Reichtum ist nie ausgeschöpft. Ein Mensch kann doch unmöglich ein Wort von Gott ein für alle Mal auslegen. Ich meine, das ist ein Wort von Gott. Der bleibt immer größer und sein Wort entsprechend auch. Sag nicht, das ist die Botschaft des Textes. Dann stellst du dich über das Wort, ziehst es zu dir hinunter und schlägst vielleicht sogar das lebendige Wort Gottes tot. Sage, so gibt es in mir Resonanz. So werden in mir die Buchstaben zum lebendigen Wort. Und im Text, unglaublich, Hesekiel soll die Schriftrolle essen. Was für ein Vorgang, was für eine Szene. Du Menschenkind, iss, was du vor dir hast. Iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Hause Israel. Du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Jawohl, bekomm's. Ein bisschen Salz, Stich Senf drauf. Wie soll ich mir das vorstellen? Und was spricht mich an? Nimm das Wort Gottes in dich auf. Kau darauf herum. Lass es in dir wirken. Verstoffwechsle es. Stell es nicht in den Schrank. Trag es nicht vor dir her. Behandle es nicht oberflächlich. Iss es auf. Fress dich da rein. Biss für Biss. Schluck für Schluck. Spannend. Ist die Rolle dann gar nicht mehr da? Die braucht der Prophet doch, das ist doch sein Wort, das ist doch sein Skript, seine Bibel. Ja, aber wenn er sie gegessen hat, dann ist nichts mehr mit Bibel. Die wird verdaut, geht dann ihren Gang. Ich merke, ich finde dieses Berufungserlebnis von Hesekiel spannend. Und bestimmt gibt es ganz verschiedene Arten, das auszulegen. Für mich, lies mal nicht zu schnell und sag, so oder so ist das. Das will Gott. Sondern beschäftige dich intensiv. Und auch mach dir Gottes Wort zu eigen. Mach es zu deinem. Lass es in dir wirken. Nähre dich davon. Iss dich satt. Was für eine Vorstellung. Da frisst sich einer durch Gottes Wort. Durch seinen Willen. Buchstäblich. Und dann ist es weg. Aber es lebt in ihm fort. Lebendig. Kraftvoll. Und süß. Wie es hier im Text heißt. Die Rolle war in meinem Mund so süß wie Honig. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Welcher Geschmack kommt da auf deine Zunge? Kann man ja mal ein bisschen nachspüren. Pikant, süß-sauer, honigsüß oder vielleicht doch eher muffig, hölzern, pappig. Das scheint was anderes zu sein als so eine Aufforderung. So musst du das halt machen. Nähre dich davon. Stärke dich daran. Ich glaube, wir müssen anders über dieses Bibelbuch reden. Wir müssen mehr von Worten reden, die die Seele nähren, von der Schönheit, die sich zeigt, wenn Gott seine Stimme erhebt, von dem Wunder, das man erfährt, sich davon prägen zu lassen. Allerdings macht es auch Mühe. Das muss nicht immer Spaß machen, nicht immer lecker sein. Ich weiß nicht, ob es lecker ist, immer. Jedenfalls keine leichte Kost für den Propheten. Nicht so ein Snack, nicht so ein Fastfood, nicht so ein Happen für zwischendurch. Halten wir das mal eben fest und schauen wir auf ein weiteres Merkmal seiner Berufung, den Widerstand. Da ist ganz viel im Text von Widerstand die Rede. Und interessanterweise nicht vom Propheten selbst, nicht wie bei Mose, ich kann das nicht, Gott. Oder wie bei Jeremia, ich will das nicht, Gott. Und doch Widerstand. Ich sende dich in ein Haus des Widerspruchs. Lauter Leute laufen da rum mit verstockten Herzen und harten Köpfen. Hesekiel, ich brauche einen Propheten für Dickköpfe. Und da bist du gerade der Richtige. Ein paar Verse später dann, Kapitel 3, Vers 8, da sagt Gott, ich habe dein Angesicht so hart gemacht wie ihr Angesicht. Ich habe deine Stirn so hart gemacht wie ihre Stirn. Ich habe deine Stirn so hart gemacht wie Diamant, härter als jeden Stein. Gott ist auf der Suche nach einem Dickschädel. Ich weiß nicht, ob es um Sturheit und Engstirnigkeit geht, die man dabei mitbringen muss. Ich glaube eher nicht. Aber jedenfalls ist der Auftrag nichts für Zartbeseitete. Es wird hart. Hesekiel. Und deshalb fiel meine Wahl auf dich. Liebe Gemeinde, Kennzeichen seiner Berufung ist seine Leidensfähigkeit, seine Widerstandsfähigkeit. Gott braucht einen mit harter Stirn, die was aushält. Man wird gegen dich anrennen, Hesekiel. Hat jemand Lust auf diesen Auftrag? Ich kenne so Menschen, die da sich eher angesprochen fühlen als andere. Süß wie Honig sind ihm Wort und Auftrag. Aber jetzt geht's nicht ins Disneyland. Jetzt wartet keine Erfolgsgeschichte auf ihn. Er wird nicht zum Star und alle werden ihn nach Autogrammen fragen. Widerstand. Aber lieber Hesekiel, dafür bist du wie gemacht. Ich habe das schon manchmal gesagt, ich bin dankbar für Erfolge. Und wenn es gute Rückmeldungen gibt, ich mag gern gemocht werden. Und wenn es mal eine Zustimmung gibt, und das alles deute ich als Bestätigung. Aber Erfolg ist kein Beweis dafür, auf Gottes Spur zu sein oder nicht. Anerkennung von allen Seiten, dass es nur so läuft wie geschmiert, das mag für alles Mögliche ein Merkmal sein, aber Berufung, als Merkmal für göttliche Berufung taugt das nicht so. In der Bibel gibt es ganz viele Propheten, die sagen Gottes Wort und richten das richtig aus, aber sind doch einigermaßen erfolglos. Inklusive unseres Herrn Jesus Christus, der dafür gestorben ist. Kann man mal drüber nachdenken. Wenn man die beruft, die Lauten und die Kraftvollen, es gibt die Wortreichen und die Schweiger, und es scheint kein Schema zu geben für Leute, die Gott gebrauchen kann. Dabei Gott stellt seinen Propheten aufrecht vor ihn hin. mit geradem Rücken. Er bereitet ihn darauf vor, du, es gibt Widerstand. Ich werde nicht alle Hindernisse aus deinem Weg räumen. Schneller Erfolg, nein, das ist nicht das Merkmal deiner Berufung. Und Gott ruft ihn auf, stärke dich, das ist mein Wort, lass es in dir wirken. Du lebst von meiner Zusage, auch in der Krise. Das, so scheint mir, macht eine Berufung aus. Ich schicke der Himmel. So haben wir diesen Gottesdienst überschrieben und vielleicht habt ihr das schöne Lied noch im Ohr, könnt ihr ja nachher nochmal nachhören. Und dieser Slogan wird immer mal wieder in unserer Gemeinde zu hören sein. Das ist in unserem Gemeindebund das aktuelle Jahresthema, dich schickt der Himmel. Schön, oder? Finde ich jedenfalls. Und es löst natürlich auch Fragen aus. Wohin schickt er mich? Wann und wie und wo und überhaupt? Wir gestalten in den nächsten Wochen für unser Gelände vor der Kirche, ich kann das von hier aus genau sehen, da so einen kleinen Erlebnisweg. Und da kann man dem näher nachspüren. Dich schickt der Himmel. Und da werden so ein paar ganz schlichte Fragen gestellt, um dem auf die Spur zu kommen. Ich bin schon ganz gespannt. Die Grundfrage aber lautet, sehnst du dich nach Gottes Wort und Willen? Bist du bereit, dich von Gott senden zu lassen? Dann schickt dich der Himmel. Amen.